Danke an euch, dass ihr uns immer einschaltet, zuhört, wenn wir hier über die neuesten Forschungsergebnisse oder wichtige Gesundheitsnachrichten berichten. Wir machen das jetzt schon seit einiger Zeit, um genau zu sein. Ist das die 700. Folge, eine Dosis Wissen heute? Das wollte ich euch nicht vorenthalten. Da ist Freude angebracht, auf unserer Seite, auf eurer hoffentlich auch ein bisschen. Und deshalb haben wir uns ein schönes Thema heute rausgesucht. Spannend, wie ich finde, und definitiv gute Nachrichten, oder schauen wir mal in der Zukunft, was da noch so kommt. Ein neues System der Konservierung in der Transplantationsmedizin wird gerade getestet und wir haben die allerneuesten Daten heute für euch dazu vorbereitet.
Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals.
Guten Morgen und willkommen zu der 700. Folge Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Ne Dosis Wissen gibt's eben schon seit 700 Folgen lang, immer werktags ab 6 in der Früh in kompakten 10 Minuten. Mein Name ist Laura Weisenburger, ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin im Team der Apothekenumschau und heute ist Freitag, der 25. Oktober.
Ein Podcast von Gesundheit hören. Und Apothekenumschau Pro.
Und zu diesem neuen System, was die Organe besser und länger erhalten soll, dazu gibt es eine neue Studie, ist im Lancet erschienen und wir haben uns mit Christoph Knossalla darüber unterhalten. Er ist chirurgischer Leiter des Transplantationsprogramms am Deutschen Herzzentrum der Charité in Berlin. Und jetzt wisst ihr ganz genau, was kommt. Holt euch die erste Tasse Kaffee des Tages und dann starten wir mal wieder ins Thema. Und bevor wir so richtig reingehen, darin, was eigentlich genau Neues passiert ist, müssen wir erstmal über die Ischämiezeit in der Organtransplantation sprechen. Ischämiezeit brauche ich wahrscheinlich gar nicht so großartig erklären, ist natürlich die Zeit ohne Durchblutung des Organs, das heißt also ohne Oxygenierung, von der Entnahme bis zum erneuten Einsetzen des Organs und dann eben auch wieder reperfundieren. Das brauchen wir auch nicht weiter erläutern, ist total unphysiologisch. Organe wollen durchblutet werden, müssen durchblutet werden. Der Stress für die Zellen steigt extrem an, sobald sie nicht oxygeniert sind. Und am allerstärksten belastet wird dabei das Herz, wenn man es denn entnimmt und transplantieren möchte. Das heißt also, das hält das besonders schlecht aus. Daher finde ich es umso erstaunlicher, dass sich eigentlich seit Jahrzehnten an der Art der Konservierung für transplantierte Organe im Grunde genommen gar nichts getan hat. Das machen wir schon ganz, ganz lange so. Habt ihr im Studium bestimmt spätestens da mal irgendwann kurz gehört. Bei 4 bis 6 Grad werden die Organe gelagert in einer kalten Lösung. Wir kennen alle dieses Bild aus Hollywood-Filmen oder Serien, wo dann junge Ärztinnen, Ärzte mit Kühlboxen durch die Gegend rennen. Ja, auch das ist realistisch. Sie werden natürlich in Kühlboxen transportiert. Man spricht da von der statischen Kaltlagerung oder auf Englisch häufig abgekürzt die SCS, Static Cold Storage. Und so weit, so gut funktioniert das auch. Ja, never change a winning team, deshalb macht man das schon relativ lange. Protektion vor Schäden funktioniert. Großes Aber an der Stelle, nur so vor ungefähr 4 bis 6 Stunden. Ab da wird's schlechter. Und diese 4 bis 6 Stunden, wenn man das sich jetzt so vor Augen hält, das schränkt natürlich die Auswahlmöglichkeiten der Personen, die das Organ bekommen können, beziehungsweise das passende Organ für Menschen auf der Warteliste enorm ein, weil ich kann das ja gar nicht so weit transportieren in der Zeit. Und auch unser Experte Knossalla erläuterte dazu, wir wissen aufgrund von Studiendaten und auch der klinischen Erfahrung, dass das Risiko eines Transplantatversagens mit der Zeit, in der das Organ nicht durchblutet ist, stetig ansteigt. Und besonders bedeutsam, hat er beschrieben, wird das, wenn die Ischämiezeit 4 Stunden überschreitet. Das heißt also, ab da läuft quasi immer die Uhr und man muss so ein bisschen dagegen anrennen. Innerhalb dieser 4 Stunden muss dann aber eben alles passieren. Das heißt also, man muss auch die Person, die das empfangen soll, ja vorbereiten. Und da erläuterte uns Knosalla, aufgrund des Spendermangels in Deutschland werden aber gerade eben in der Herzmedizin, in der Herztransplantation, viele Menschen durch ein Kunstherzsystem dann unterstützt. Wenn das dann aufgrund auch der langen Wartezeit schon sehr lange im Einsatz ist, dann ist das teilweise enorm verwachsen. Das heißt also, es ist ganz schwierig, das wieder zu explantieren. Manchmal sind die infiziert. Ja, wer sowas schon mal gesehen hat, das sind ja diese großen Schläuche mit diesen Pumpmechanismen, die da wirklich durch die Haut gehen. Das ist natürlich alles nicht hundertprozentig immer steril. Das heißt also, da hat man einen sehr, sehr herausfordernden OP-Situs. Und da erzählte er auch, das macht die Präparation einfach sehr zeitaufwendig. Manchmal hat man natürlich auch Patientinnen und Patienten, die Herzfehler haben, angeborene Herzfehler. Da hat man eine völlig andere anatomische Situation, als man sie kennt, sehr komplex. Das alles ist herausfordernd. Das heißt also, der Bedarf für eine neue Konservierung, die das Ganze zeitlich ein bisschen entspannen würde, ist enorm groß. Und jetzt kommt das System mit dem schönen Namen HOPE ins Spiel. HOPE, natürlich wie immer ein Akronym. In der Medizin werden Akronyme ja sehr gerne eingesetzt und jetzt gerade so ein schönes, steht für hypothermisch oxygenierte Maschinenperfusion. Und es funktioniert folgendermaßen. Wir haben natürlich wieder eine Box, ein Transportgerät inklusive einem Kühlsystem, aber darin eingebaut ist auch eine Kreislaufpumpe und ein Oxygenator und dann noch eine spezielle Nähr- und Konservierungslösung. In dieser Nähr- und Konservierungslösung sind dann unter anderem so Sachen drin wie Erythrozyten, Hormone, Eiweiße, Humanalbumin, also da ist relativ viel, was versorgen kann. Und wenn ich jetzt mein Herz entnommen habe aus dem spendenden Körper, wird das in diesem HOPE-System sofort an die Kreislaufpumpe angeschlossen. Das heißt also, während meines Transports habe ich eine kontinuierliche Durchspülung des Herzens mit dieser enthaltenen Lösung. Und deshalb habe ich da auch kontinuierlich eine Oxygenierung der Herzmuskelzellen durch den Oxygenator. Das ist natürlich super. Gekühlt wird die ganze Sache konstant auf 8 Grad. Und jetzt ist natürlich die alles entscheidende Frage, ist das besser, wenn ich mein Herz die ganze Zeit schön oxygeniere und durchblute, habe ich dann wirklich bessere Ergebnisse im Nachhinein? Und jetzt kommt die Studie ins Spiel, die ich anfangs schon erwähnt habe, ist eine europäische, multizentrisch randomisierte Studie in ganz vielen Kliniken durchgeführt. Die Charité hat unter anderem auch teilgenommen. Und da wurde natürlich das HOPE-System mit dem Standardsystem verglichen. Einbezogen wurden ungefähr 200 Herztransplantationspatientinnen und Patienten in die primäre Analyse, randomisiert in die zwei Gruppen, logisch, und es wurde ein kombinierter primärer Endpunkt definiert. Das war das Auftreten mindestens eines schwerwiegenden Ereignisses innerhalb von 30 Tagen nach der Transplantation, also ziemlich bald, 30 Tage ist ja jetzt nicht sehr lang. Schwerwiegende Ereignisse wurden da definiert, waren entweder primäre Transplantatdysfunktion, das heißt, also es hat nicht richtig funktioniert direkt nach der Transplantation, eine akute zelluläre Abstoßung, ein Transplantatversagen, hat also gar nicht funktioniert, oder natürlich das dramatischste, Tod des Patienten, der Patientin. Und zu solchen schwerwiegenden Ereignissen kam es zu 19% in der Gruppe der HOPE-Transplantierten und bei 30% in der Standard-Transport-Gruppe. Das macht insgesamt eine relative Risikoreduktion von 44%. Ja, soweit, so gut. Besonders auffällig war die Reduktion der primären Transplantatdysfunktion. Das war das, was am meisten vorkam. Die gab es bei 11 der PatientInnen, die in der HOPE-Gruppe waren und bei 29 in der Standardgruppe. Also da eine große Differenz in den beiden Gruppen. HOPE-System hat besser funktioniert. Und auch die schwerwiegenden Komplikationen, die erläutere ich jetzt hier nicht weiter, waren in der HOPE-Gruppe etwas geringer, 65% versus 70%. Knosalla erläuterte unserem Dosis-Wissen-Team dazu allerdings auch, und ihr habt es vielleicht schon gemerkt, der P-Wert wurde nicht erwähnt. warum, er sagte uns, der wichtige P-Wert von 0,05 beim primären kombinierten Endpunkt wurde in der Studie ganz knapp verfehlt. Man muss also ehrlicherweise sagen, das war jetzt kein statistisch signifikanter Unterschied zwischen den beiden Gruppen. Aber er sagte dazu auch weiter, es war wahrscheinlich in der Studie sehr ambitioniert, schon nach 30 Tagen das Erreichen des primären Endpunkts in der Überlegenheitsanalyse feststellen zu wollen. Denn er weiß auch, die Folgen einer primären Graph-Dysfunktion können auch noch mehr als 30 Tagen sich manifestieren. Und deshalb ist er sehr optimistisch, was die Einjahresergebnisse dieser Studie aussagen werden für den primären Endpunkt. Diese Daten, das kann ich jetzt schon mal verraten, werden aktuell schon ausgewertet, aber eben noch nicht veröffentlicht. Damit ist zu rechnen im April 2025. Da sollen sie wahrscheinlich präsentiert werden. Aber Knossalla betonte auch, das neue System, sie haben es in der Charité auch schon mal benutzt, das bedeutet tatsächlich eine Entlastung, weil wir in der Transplantation mit einer Kumulation von Risiken konfrontiert sind und weil wir eben einfach Spenderinnen und Spender haben, die schon ein gewisses Risikoprofil haben. Dann haben wir die Empfangenden, die sind auch meistens super komplex. Und wenn ich dann wenigstens im Transport Dinge vereinfachen kann, beziehungsweise einen besseren Transport habe, dann ist das natürlich schon mal ein Fortschritt. Und er meinte ganz klar, das neue System, das den Transport ohne Ischämie ermöglicht, erlaubt es uns nun in diesen Situationen ein Organ zu akzeptieren, das wir in der Standardkonservierung nicht akzeptiert hätten. Abschließend sei noch erwähnt, wer jetzt gleich gesagt hat, oh super, das muss ich mir auch gleich anschauen, kann man das alles schon so ganz offiziell bekommen? Jein, nein, das System hat noch keine CE-Zertifizierung. Damit ist zu rechnen, auch noch in diesem Jahr oder spätestens Anfang des nächsten Jahres. Es gibt dementsprechend auch noch keine Kostenübernahme des Systems von den gesetzlichen Krankenkassen. Aktuell wird das HOPE-System nur mit einer Sondergenehmigung durch das BfArM eingesetzt. Das heißt also, es sind auch Einzelfallanträge bei der jeweiligen Krankenkasse notwendig vom Empfänger oder der Empfängerin. Da muss man das, es ist also alles mit ein bisschen Aufwand verbunden. Aber insgesamt muss man sagen, das gibt doch viel Hoffnung, passenderweise, so wie es eben auch heißt. Und ich finde, das ist ein schöner Abschluss unserer 700. Folge Ne Dosis Wissen für euch. Vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und wie immer gilt, wenn es euch gefällt oder grundsätzlich ihr die Dosis Wissen sehr mögt, empfehlt uns gerne weiter, teilt, bewertet. All das hilft uns und eben auch den Menschen, die uns noch nicht kennen, dass sie uns kennenlernen können.
Ein Podcast von Gesundheit hören und Apothekenumschau Pro.